Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Hier ist Im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Ich bin Matze und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und Gartenexpertinnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und natürlich versuche ich auch, handfeste Gartentipps herauszufinden für euch. Und wenn ihr einen neuen Garten habt oder euren gerade umgestalten möchtet oder auch nur drüber nachdenkt, ob man das vielleicht mal machen könnte, dann ist diese Folge genau die richtige für euch, denn bei mir ist Stefanie, sie ist Landschaftsarchitektin und Expertin für Gartenplanung. Hallo Stefanie.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch ein bisschen von dir. Wie bist du zur Landschaftsarchitektur gekommen und was fasziniert dich an der Gartenplanung so speziell?
Hallo nochmal, mein Name ist Stefanie Hauser und ich bin bei Hennerbichler Naturdesign seit 6 Jahren tätig als Gartenplanerin. Und bin dazu gekommen, dass mich einfach Pflanzen schon in meiner Jugend sehr stark interessiert haben und ich das Ganze einfach mit einer kreativen Arbeit verbinden wollte. Und somit bin ich dann quasi zum Studium der Landschaftsplanung und zur Landschaftsarchitektur gekommen.
Okay, das heißt, du hast es wirklich so richtig akademisch angegangen und bei Hennerbichler macht ihr ja alles quasi, oder? Also alles, was Gartenplanung oder Landschaftsplanung angeht.
Ja, genau. Also wir sind ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Das bedeutet, wir planen Gärten und führen diese aus. Und da geht es jetzt nicht nur um Bepflanzungen, sondern auch um Naturpoolanlagen, um Pflasterflächen, um Mauerbau. Also das umfasst sehr viel, das Gartenthema. Aber natürlich, das Herzstück ist natürlich die Bepflanzung bzw. Bepflanzungsplanung. Da ist der Landschaftsarchitekt natürlich sehr stark involviert.
Ja, wann war bei dir der Moment oder gab es einen speziellen, in dem du wusstest, boah, das ist mein Ding, Gärtenplan, das möchte ich gerne beruflich machen?
Ja, den hat es tatsächlich gegeben. Also ich habe, bevor meine Matura im Sommer 2013 war das, ich fertig gemacht habe, ein Gartenbauprojekt bei einer befreundeten Familie, habe ich da quasi mitgeholfen. Und da wurde ein Schwimmteich saniert und das war dann quasi einfach schön von der Planung zu sehen bis hin zur Ausführung und dem fertigen Projekt und das hat mich dann dazu inspiriert zu sagen, ich möchte das studieren und das war dann eben quasi der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das beruflich machen.
Hast du selbst einen Garten und wenn ja, plant man den eigenen Garten anders, wenn man vom Fach ist quasi?
Ja, also tatsächlich seit letztem Jahr habe ich einen Garten und bin sehr froh darüber. Also ein Bestandsgarten, das heißt, das ist jetzt nichts, wo von ganz neu anfangen muss, sondern da gibt es schon einzelne Elemente, mit denen man arbeiten kann. Aber grundsätzlich bin ich da noch in der Planungsphase, weil natürlich man im eigenen Garten das perfekt haben möchte. Und wichtig ist da dabei einfach einmal ein Konzept zu haben, das man dann natürlich auch nach und nach umsetzen kann.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Dann würde ich direkt mal mit dir ins Thema starten jetzt, also so richtig ins Detail gehen. Viele Gartenbesitzerinnen stehen ja vor ihrem Grundstück und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Was sind denn die ersten Schritte, wenn man einen eigenen Garten professionell planen will?
Ja, also grundsätzlich ist einmal die wichtigste Frage, wie möchte ich den Garten nutzen? Also zum Beispiel möchte ich einen Pool haben, möchte ich eine Terrasse haben, eine großzügige? Welche Gestaltungselemente möchte ich in meinem Garten haben, wie zum Beispiel schöne Solitärgehölze oder Feuerelemente wie eine Feuerstelle? Man kann natürlich auch das Thema Wasser anders in den Garten bringen, als wie nur mit einem Pool. Das heißt, kleine Wasserstellen oder kleine Wassertische. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welcher Gartenstil gefällt mir? Soll das Ganze modern architektonisch sein oder soll das eher natürlich verspielt sein? Genau. Und was auch immer ein Thema ist, ist natürlich der Pflegeaufwand des Gartens. Das heißt, natürlich muss das auch berücksichtigt werden in der Planung.
Klar, weil sonst fällt einem das hinterher auf die Füße, ne? Dann hat man zwar einen schönen Garten, so wie man sich vorgestellt hat, aber nach einem halben Jahr sieht er nicht mehr so aus, weil man die Pflege überhaupt nicht schafft.
Genau. Also das kommt auch sehr oft von den Kunden, dass eh auch natürlich ein Haus viel Arbeit ist, aber natürlich auch der Garten. Und da ist sehr oft gewünscht, dass eben der Pflegeaufwand sich in einem gewissen Rahmen bewegt.
Ja, logisch. Man will ja auch nicht, dass es einem auf die Füße fällt. Wie läuft denn so eine Gartenplanung bei dir ab? Also so vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung. Auf was legst du da besonders viel Wert?
Ja, also bei uns bei Henner Pichler Naturdesign läuft das Ganze so ab, dass es einmal ein Erstberatungsgespräch gibt bei uns in Hagenberg beim Firmensitz. Wir haben einen großen, schönen Musterraum, wo man bereits einige Materialien wie Bodenbelege bzw. Holzarten, Steinarten, Pflanzgefäße sich anschauen kann. Da bespricht man einfach mit dem Kunden, was möchte der. Der nimmt einen Grundrissplan mit bzw. Fotos vom Grundstück. Und wenn der Kunde dann sagt, er ist interessiert an der Planung, dann schaut man sich das Ganze vor Ort beim Kunden an, weil natürlich auch für die Ausführung gewisse Dinge wie die Zugänglichkeit ein wichtiges Thema sind. Und dann starten wir eigentlich gleich mit der Planung. Also das wird bei uns digital gezeichnet. Wir machen ein Plakat, wir machen eine Planungsbroschüre, wo sehr viele Referenzfotos drinnen sind, damit sich der Kunde das natürlich auch bildlich vorstellen kann. Und er bekommt für uns ein Angebot für die Ausführung. Und dann findet quasi eine Besprechung von dem Projekt statt. Das ist dann wieder bei uns in der Firma. Mhm. Und ja, dann steht dem Realisieren des Gartens nichts mehr im Wege.
Es klingt auf jeden Fall total gut. Ich habe da so ein paar Stolpersteine, die ich bei mir selber entdecke, die möglicherweise euch vor Probleme oder Schwierigkeiten stellen können, beziehungsweise die, bei denen ihr dann wahrscheinlich euren Kundinnen auch helft. Bei mir wäre es zum Beispiel die Diskrepanz zwischen, was ich will und was ich brauche. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich stelle mir dann immer die schönsten Sachen vor, aber merke wahrscheinlich beim genauen drüber nachdenken, dass ich das selber überhaupt gar nicht entweder pflegen und bewirtschaften kann oder aber auf der anderen Seite auch vom fachlichen Wissen her das gar nicht damit umgehen kann. Wie findest du sowas raus bei deinen Kunden und Kundinnen?
Ja, nach 6 Jahren muss ich sagen, dass ich da schon eine Routine bekommen habe, was der Kunde tatsächlich möchte. Aber natürlich ist es immer ja ein schmaler Grat, dem Kunden etwas anzubieten und dann quasi auch, dass die Pflege dazu passt, die man dann natürlich machen muss. Beziehungsweise oftmals ist auch das Budget ein Thema. Also es gibt oftmals Kunden, die sehr viele Wünsche haben, die dann oftmals aber nicht auch realisierbar sind. Aber wir versuchen natürlich als Team, beziehungsweise auch ich, da die wesentlichen Punkte, die wichtigsten Punkte herauszupicken und auf die zu fokussieren.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, wenn man zu viel will und es dann zum Beispiel durch Platz, aber auch durchs Budget begrenzt ist, dann neigen ja viele dazu, alles ein bisschen zu machen. Also, ne, dann machen wir einen kleineren Teich und dann machen wir das ein bisschen weniger. Würdest du vorschlagen, dann sich lieber von einigen Sachen zu trennen und zu sagen, dafür andere Sachen richtig?
Genau. Also ich würde da schon eher sagen, Qualität vor Quantität und auf einige Dinge eventuell dann verzichten, beziehungsweise dann einfach Highlights zu setzen und eben dann nicht zu viel in den Garten hineinzubringen. Es wirkt auch oft sehr unruhig, wenn der Garten dann überladen ist, da ist oft weniger auf mehr.
Ja, okay. Weniger ist mehr, notiere ich mir sofort. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Stichwort, gerade auch bei der Gartenplanung. Wie wichtig ist denn so eine Bestandsaufnahme? Also wirklich vor Ort gucken, wie ist der Boden, wie sind die Lichtverhältnisse, vorhandene Strukturen? Was wird dabei oft übersehen?
Ja, also Bestandsaufnahme ist sehr wichtig. Auch eine richtige Plangrundlage, vor allem wenn es sich um ein Hanggrundstück zum Beispiel handelt. Also das ist sehr wichtig, dass wir da einfach vom Kunden eine Plangrundlage mit Grundstücksgrenzen und auch an Höhenquoten und dergleichen bekommen. Und natürlich für die Pflanzenauswahl sind die Bodenverhältnisse sehr wichtig, weil nur wenn die Pflanze zu den Bodenverhältnissen passt, gedeiht sie auch. Und dasselbe betrifft natürlich auch die Lichtverhältnisse. Also ob sonnige Standorte oder schattige Standorte, das ist natürlich bei der Pflanzauswahl zu berücksichtigen.
Und dann geht ihr natürlich selber vor Ort mal gucken und gebt dann entsprechende Tipps oder macht so eine Pflanzenauswahl oder wie läuft das dann?
Genau, also grundsätzlich fragen wir schon noch, was den Kunden gefällt, sei es zum Beispiel bei den Pflanzen von den Blühfarben, beziehungsweise gibt es ja auch immer grüne Pflanzen, die super Highlights im Winter bieten. Und da ist natürlich schon wichtig, auch dem Kunden zu sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe als Landschaftsarchitekten da, auch wenn Wünsche da sind und die nicht funktionieren, passende Alternativen zu finden.
Okay, dann lass uns mal reingehen in den Garten selbst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel viele haben ja jetzt gar nicht den Luxus, einen riesen Garten zu haben, sondern vielleicht einen kleinen Reihenhausgarten oder nur Vorgarten oder nur hinterm Haus. Wie schafft man es da, so eine echte Raumwirkung zu erzeugen?
Ja, also grundsätzlich, wo man ganz gut spielen kann, auch in kleineren Gärten, ist zum Beispiel mit Höhenunterschiede, dass man zum Beispiel Aufenthaltsbereiche auf unterschiedliche Niveaus bringt, die dann zum Beispiel verbunden sind mit Wegen, Trittplatten oder auch Stufen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man eben nicht so viele verschiedene Materialien verwendet. Also, dass man sich eher konzentriert auf einen Pflasterstein oder eine Kiesart, damit das Ganze dann nicht zu kunterbunt wird, sondern einfach eine ruhige Atmosphäre entsteht.
Okay, gute Tipps schon mal. Gibt's auch gestalterische Tricks, mit denen so ein Garten größer wirken kann, als er ist?
Ja, also grundsätzlich, schon wie gesagt habe, also ich glaube, man kann mit Höhen ganz gut spielen beziehungsweise den Garten betonen. Man kann gezielt einzelne Akzente setzen, wie zum Beispiel mit schönen mehrstämmigen Solitärgehölzen. Man kann auch schauen, dass man zum Beispiel die Begrünung auf Wände bekommt, wie zum Beispiel Getterpflanzen verwendet. Genau, das sind einfach Möglichkeiten, einen kleinen Garten auch aufzuwerten. Beziehungsweise kann man natürlich auch mit einzelnen Deko-Elementen, also Lichtkugeln beziehungsweise Skulpturen zum Beispiel, arbeiten.
Mega spannend. Die können es natürlich dann auch wirklich rausreißen, weil sie nochmal so Blickfänger sind, ne?
Genau. Also solche Blickfänger sind einfach extrem toll und die kann man dann auch super am Abend beleuchten. Und das macht natürlich dann schon was mit der Stimmung.
Ja, total. Superschön. Wie findest du denn die Balance zwischen klaren Strukturen auf der einen Seite und aber auch einer lockeren, lebendigen Bepflanzung? Weil es ist ja auch Natur und die soll ja auch irgendwie so ein bisschen natürlich sein.
Also grundsätzlich hängt es natürlich immer vom Kunden ab und vom Kundenwunsch, wie der Garten bzw. die Wegeführung aussieht. Aber man kann natürlich Pflanzbeete geradlinig anlegen, man kann sie rund anlegen und man kann dann schon, wenn man sagt, man möchte zwar eine natürliche Bepflanzung, aber die Formensprache soll eher geradlinig sein, eine geradlinige Rasenkante zum Beispiel setzen und die Bepflanzung dann einfach ein bisschen wilder mit Gräser, Stauden gestalten. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man das auch kombinieren kann, das Ganze.
Wie ist denn deine ganz persönliche Vorliebe? Weil es gibt ja viele, die sagen, Natur sollte eigentlich nicht in irgendwelche Rahmen gepresst werden. Und auf der anderen Seite, unser ästhetisches Empfinden ist häufig minimalistisch und ganz klar und so. Das widerspricht sich ja so ein bisschen. Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich finde ich immer ganz wichtig, dass sie einfach auch die Bepflanzung bzw. die Gartengestaltung eingliedert einfach in die Umgebung. Also das ist einfach auch ein Unterschied, ob ein Garten in einer großen Stadt ist oder ob das in einer ländlichen Region ist. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie schaut das ganze Gebäude dazu aus? Also ist das eher was Modernes oder ist das eher ein bisschen was Verspieltes? Und das ist natürlich auch der Geschmack der Kunden, der da wieder gespiegelt wird. Und das soll einfach auch in der Gartengestaltung dann seinen Platz finden.
Ja, was für eine Rolle spielen Wege, Terrassen und Aufenthaltsbereiche in der Gesamtplanung? Aber die können ja auch total stören oder so ein Garten vielleicht sogar optisch zerstören. Und auf der anderen Seite gibt es auch total viele Lösungen, wie sie sich schön einfügen.
Ja, also ich finde es extrem wichtig. Vor allem Terrassen. Es gibt eigentlich kein Einfamilienhaus, wo keine Terrasse dabei ist. Also das ist natürlich einfach ein Ort der Begegnung. Oftmals mit einem Esstisch oder Lounge-Möbel verbunden. Und diese Aufenthaltsbereiche können sie aber natürlich dann auch in den Garten weiter vorziehen. Das heißt, man kann nochmal zusätzlich eine kleine Feuerstelle machen oder einen Bereich, wo ich eine Hängematte hinstelle. Und durch Wege, das muss jetzt nicht unbedingt eine gepflasterte Fläche sein, können einfach Trittplatten im Rasen sein, werden diese Aufenthaltsbereiche dann miteinander verbunden. Und somit schaffe ich ein Gesamtgefüge im Garten. Und genau, das macht eigentlich das Schöne aus, dass einfach fließende Bewegungen im Garten sind und diese Aufenthaltsbereiche auch miteinander verbunden sind.
Ja. Total. Das kann richtig gut werden. Und ich finde aber, man muss da echt ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ich habe da schon so viele Gärten gesehen, bei denen ich die Hände über den Kopf geschlagen habe. Wie ist das denn eigentlich, wenn du in so einen Bestandsgarten kommst und im ersten Moment denkst, auweia, das ist ja Kraut und Rüben hier. Wie machst du dann den BesitzerInnen irgendwie klar, dass man da also viel verbessern kann?
Ja, Ja, das ist halt oftmals in Gärten, die halt schon einige Jahre alt sind, beziehungsweise auch der Kunde dann oftmals sagt, der Garten ist in den letzten 30 Jahren gewachsen und man hat halt einfach einmal in der einen Ecke was gemacht und dann einmal in der anderen Ecke und es ist halt gewachsen. Es hat halt nie quasi ein gesamtheitliches Konzept gegeben. Und da sind aber die meisten auch, wenn sie sich einen Landschaftsarchitekten holen, auch offen und können sie dann auch ganz gut lösen und sind dafür neue Ideen oder eben ein gesamtheitliches Konzept sehr offen. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man da freie Hand hat.
Ja, ist es dann auch so, dass du, ich sag mal, disruptiv vorgehst und sagst, alles klar, wir nehmen ja alles raus und machen es neu, oder kann man häufig viele Sachen irgendwie noch wieder verwenden oder mit einbauen?
Ja, also was ich einfach extrem schön finde zum Beispiel, sind einfach Bäume oder Pflanzen, die einfach schon sehr lange in dem Garten platziert sind und schöne Schattenspender sind zum Beispiel. Also da versuche ich schon auch einzelne Elemente in die Gartengestaltung mit aufzunehmen. Und bei gewissen Dingen, wie zum Beispiel Holzterrassen oder Steinterrassen, die einfach schon sehr alt sind, die renoviert oder saniert werden müssen, die kommen dann halt einfach weg. Aber bei Pflanzen, größeren Pflanzen, die einfach schon lange im Garten sind und eine super Wirkung haben, die planen wir natürlich mit ein.
Ja, okay, logisch. Das finde ich auch schön. Pflanzen ist ein gutes Stichwort. Nach welchen Kriterien wählst du Pflanzen für einen Garten aus?
Ja, also das haben wir vorher schon angesprochen. Also natürlich die Lichtverhältnisse und die Bodenverhältnisse müssen natürlich für die richtige Pflanzauswahl stimmen. Dann eben auch die Wünsche vom Kunden. Nicht jeder Kunde möchte es kunterbunt, sondern vielleicht auf einzelne Farben beschränken. Und da ist einfach wichtig, dass man ein bisschen eine Mischung findet. Also zum Beispiel immergrüne Pflanzen verwende ich ganz gerne im Garten, weil sie eben auch im Winter grün sind. Dann blühende Sträucher, Stauden, Gräsermischungen, die einfach vor allem im Sommer ein schönes Bild abgeben. Und da gibt es natürlich auch viele Pflanzen, die im Herbst eine schöne gelbe, rote, orangefarbene Herbstfärbung haben. Und so schafft man es dann über das ganze Jahr, einzelne Highlights zu setzen. Und es ist dann auch die Kunst in der Gartengestaltung, dass dann einfach optisch das dem Kunden dann auch gefällt.
Habe ich mir jetzt schon mal notiert, immergrün, Stauden, Gräser mit dabei, also so Pflanzenmischungen. Gibt es Kombinationen so ganz speziell, wo du sagst, boah, die funktionieren eigentlich immer besonders gut und sind auch optisch und praktisch, sagen wir mal, hilfreich für den Garten?
Ja, also es gibt natürlich Staudenkombinationen für schattige Bereiche beziehungsweise auch für sonnige Bereiche, die gut funktionieren. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an sonnigen Standort denke, dann, wie gesagt, funktionieren ganz gut Gräser mit Lavendel gut, beziehungsweise auch Sukkulenten, die sehr gut ohne Wasser zurechtkommen, wie zum Beispiel die Fetthenne. Der Sonnenhut passt auch ganz gut dazu und ja, schattige Staudenkombinationen funktionieren ganz gut. Fahne mit Funkien, da gibt es schon einige Möglichkeiten bzw. Kombinationen, die da immer wieder ganz gut funktionieren.
Ich notiere hier die ganze Zeit schon mit, damit ich das im nächsten Frühjahr umsetzen kann. Super Sache. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um über Bewässerung nachzudenken? Schon in der Planungsphase vielleicht sogar oder erst später? Wie macht ihr es?
Also grundsätzlich ist es schon wichtig, in der Planungsphase das zu berücksichtigen, weil natürlich wir schauen müssen, wo beim Haus ist zum Beispiel Wasseranschluss. Und vor allem bei der Ausführung macht es dann eben Sinn, wenn man eben die ganze Bewässerung dann im Zuge der Humusierungsarbeiten dann gleich mitmacht. Dann erspart man sich im Nachhinein dann quasi die Arbeit. Genau, also das ist schon wichtig, wenn der Kunde den Rasen bewässern möchte oder wenn er die Pflanzflächen bewässern möchte, dass das in der Planungsphase berücksichtigt wird.
Ja, du hast jetzt schon zwei Bereiche auch so ein bisschen abgetrennt, nämlich Rasen und Pflanzfläche oder Beete. Es wäre auch meine nächste Frage gewesen, welche Bereiche im Garten brauchen denn unterschiedliche Bewässerungslösungen? Sind das so die beiden?
Genau, also man verwendet im Bereich vom Rasen arbeitet man mit Sprenkler. Und bei Pflanzflächen ist es so, dass man quasi mit Tröpfchenschläuche arbeitet. Also da hat man zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man die zwei Bereiche auch bewässern kann.
Ja, so spart man sich natürlich eine Menge Arbeit. Auf der anderen Seite, es ist auch immer so eine Finanzfrage. Was würdest du denn sagen, wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, wäre die arbeitssparendere Variante?
Also grundsätzlich würde ich eher sagen, dass es notwendiger ist, dass man die Pflanzbereiche oder Staudenbereiche bewässert als den Rasen, weil einfach die Pflanzen einfach genügend Wasser brauchen, damit sie auch über den Sommer kommen, wenn es recht trocken ist. Aber natürlich kann man es auch in Kombination mit der Rasenbewässerung machen.
Okay, ja. Nutzt du selbst smarte Bewässerungssysteme oder automatische Lösungen in deinen Projekten? Oder was sind deine Erfahrungen damit?
Also ich merke schon die Tendenz, dass die Bewässerungsanlagen mehr werden, beziehungsweise mehr Kunden sagen, dass quasi den Garten auch vollautomatisch mit einer App kann man da auch arbeiten, dass das auch von den Kunden gewünscht ist. Man muss natürlich auch ja das Thema Ressource Wasser im Kopf behalten, aber es ist schon für unsere Kunden durchaus ein Thema, das auch gleich mit realisieren zu lassen.
Ich finde das ja auch einen interessanten oder ein spannendes Feld, weil auf der einen Seite denke ich immer natürlich so, Pflanzen selber gießen ist auch immer ein Stück weit, sagen wir mal, Zeit, die ich mir selbst nehme, die ich mit der Natur verbringe, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und für andere, und auch gerade jeder kennt das, in so einem stressigen Alltag ist es auch so ein bisschen ein notwendiges Übel, was einem manchmal dann auf die Füße fällt, wenn man das auch noch machen muss, in Anführungsstrichen. Wie ist da so dein Zugang zum Thema? Wie fühlst du dich dabei?
Also ich finde auch, dass das vielleicht sogar ein bisschen entspannend ist, wenn man am Abend dann durch den Garten geht und dann selbst gießt. Es ist wirklich Kundenfrage, wer möchte wie viel Zeit in seinem Garten mit Arbeit verbringen. Und ja, es ist natürlich schon praktisch, wenn man dann zum Beispiel auch mal über die Sommermonate 2 Wochen auf Urlaub ist und man keinen Ort mehr den Garten gießen kann, dann ist es natürlich schon super, wenn das Ganze vollautomatisch dann funktioniert.
Ja, ich denke auch. Also bei mir ist auch so eine Mischung aus vielleicht das eine tun, ohne das andere zu lassen. Im besten Fall, wenn es sich machen lässt, das einfach als Backup mit einzubauen, dann ist das schon eine gute Lösung. Was sind denn die häufigsten Fehler, die du bei Gärten siehst, die ohne professionelle Planung entstanden sind?
Ja, also dass man wahrscheinlich als Laie trotzdem nicht genau weiß, welche Pflanze hat welche Eigenschaften und welche Bodenverhältnisse oder Lichtverhältnisse brauchen Pflanzen, damit sie halt auch wirklich dann schön wachsen können. Und auch schon, wie wir vorher besprochen haben, dass man wahrscheinlich einfach kein einheitliches Gesamtkonzept zusammenbringt und in einem Bereich halt anfängt und sich dann weiterarbeitet und schlussendlich dann kein einheitliches Bild halt entsteht und man sich dann vielleicht auch ärgert, warum man sich keine professionelle Hilfe genommen hat.
Ich erkenne mich möglicherweise ein klein wenig wieder. Ich bin aber auch so ein Typ, also aus dem Nähkästchen, ich laufe dann auch manchmal in den Pflanzenmarkt oder den Baumarkt und entdecke irgendwas, was mir gefällt und dann nehme ich dies mit und dann nehme ich das mit. Jede einzelne Pflanze gefällt mir super und hinterher habe ich so einen bunten Strauß, der häufig weder optisch noch auch von den Bedürfnissen her zueinander passt. Würdest du sagen, das ist so das, was die meisten falsch machen, sich da vorher keine Gedanken drüber zu machen?
Ja, bin ja. Ich voll mit dir. Also das ist der Klassiker, beziehungsweise ja, das passiert einfach ganz oft und ja, das ist, über die Jahre hinweg gibt man ja dann trotzdem auch einiges an Geld aus und ist vielleicht dann schlussendlich auch nicht hundertprozentig zufrieden. Und von dem her ist es dann natürlich einfach schön, wenn man sagt, man gibt die Kompetenz ab und lässt einfach einmal einen Profi drüber schauen und werten.
Ja, das ist ja, das musst du ja jetzt sagen als Profi. Aber ich finde, es ist ja durchaus sinnvoll, sich da wirklich mal Gedanken drüber zu machen und zu überlegen, mache ich es vielleicht einmal richtig? Welche 3 Tipps würdest du denn jemandem geben, der seinen Garten selbst planen möchte?
Ja, ist einfach mal ganz wichtig. Ganz am Anfang sind einfach mal die eigenen Bedürfnisse. Wie möchte ich den Garten nutzen? Wo möchte ich Sitzgelegenheiten haben? Im zweiten Punkt auch den Gartenstil zu hinterfragen. Möchte ich das entweder sehr geradlinig und architektonisch oder möchte ich das eher wild und verspielt? Dann, wie gesagt, eben auch die ganzen Standardverhältnisse anzuschauen. Also wo schattige Plätzchen sind, wo sonnige Plätzchen sind,
Genau, und eben auch nicht zu viele verschiedene Materialien zu wählen, sondern eher da reduzierte Arbeiten.
Ja, das spart ja mitunter auch Geld.
Ja, und es wirkt halt einfach harmonischer, wenn ich halt zum Beispiel nur einen Stein verwende und nicht drei verschiedene, die halt zusammenpassen, sondern ja, wenn man die Möglichkeit hat und eben den Garten ganz neu gestaltet, dann hat man natürlich da auch die Freiheiten und kann im Vorhinein überlegen, welcher Stein gefällt mir zum Beispiel wirklich, und den verwende ich dann halt für alle Aufenthaltsbereiche.
Ja, das Wiederholung ergibt Symmetrie, und Symmetrie ist schön, habe ich, glaube ich, im Kunstunterricht gelernt. Ein schöner, sinnvoller, einfacher Tipp, den man ganz einfach selber befolgen kann. Gibt es einen Garten-Fail, den du selber gemacht hast, vielleicht aus deiner Anfangszeit, aus dem du viel gelernt hast?
Also Fail würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber am Anfang möchte man natürlich dann dem Kunden auch alle Wünsche erfüllen, und da gibt es schon auch Projekte, wo sehr viel im Garten dann gemacht worden ist, wo es vielleicht auch besser gewesen wäre, wo man ein bisschen reduzierter gearbeitet hätte, dass der Garten dann nicht zu überladen wirkt noch bis 10 Jahren.
Das ist auch, glaube ich, das zieht sich auch durch unser Gespräch so ein bisschen durch, dieses weniger ist mehr Thema oder der Gedanke. Glaubst du, es liegt daran, dass die Natur einfach so unfassbar viele Variationen und Möglichkeiten bietet, dass man vielleicht einfach als überfordert ist, als Mensch, sich dazu entscheiden?
Also grundsätzlich kann das schon sein, aber es geht dann natürlich auch darum, bei der Pflanzauswahl Wiederholungen zu schaffen, somit halt quasi nicht alles kunterbunt zu machen, sondern ein bisschen eine Ruhe hineinzubringen in das Ganze.
Ja, hast du da eine Zahl, die ich quasi immer anwenden kann? Also zum Beispiel pro Quadratmeter nicht mehr als 3 Pflanzen oder sowas?
Ja, also zum Beispiel für Gräser und Staudenbeete gibt es da schon ein bisschen einen Richtwert, wie viel verschiedene Pflanzen man zum Beispiel dann eben in ein Pflanzbeet hineinstellt. Also es sollten jetzt nicht mehr wie 5 bis 10 Stauden zum Beispiel in einem gemischten Staudenbeet drinnen sein, weil natürlich auch diese Wiederholung dann einfach angenehm fürs Auge ist, wenn sie diese Komposition dann einfach über eine größere Fläche zum Beispiel zieht.
Okay, ja, spannend. 5 bis 10, habe ich mir gemerkt. Dann würde ich jetzt mit dir auf die Zielgerade einbiegen, wenn du magst, und dir noch die Fragen stellen, die ich eigentlich immer im Podcast unseren Gästinnen stelle. Es sei denn, du hast noch etwas, was du gerne loswerden möchtest oder erwähnen möchtest, was total wichtig ist, was ich jetzt noch nicht gefragt habe bei der Gartenplanung.
Ich glaube, wir haben schon sehr viel besprochen, also sehr viel abgedeckt. Wie gesagt, wichtig ist einfach, dass der Kunde ganz offen seine Wünsche kommuniziert und dass das einfach auch ein gemeinsamer Prozess ist und das Vertrauen vom Kunden in den Planer natürlich da sein soll, und dann schafft man einfach auch ein super Ergebnis.
Das klingt fantastisch. Was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets oder Werkzeuge, die du bei der Arbeit nutzt und die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
Also ein super Werkzeug, wenn wir zuerst schon gesprochen haben über automatische Gartenbewässerung, was sehr viele Leute im Garten auch oder sehr viele Leute jetzt machen lassen, ist ein Rasenroboter. Das finde ich eigentlich auch sehr gut, weil das natürlich schon was ist, wenn man große Rasenfläche hat in seinem eigenen Garten, dann ist es natürlich in den Sommermonaten mit dem verbunden, dass man ja alle 2 Wochen eigentlich Rasen mähen muss, und mit dem Rasenroboter erspart man sich da schon sehr viel Zeit, und das ist einfach ein Hilfsmittelchen, das ich sehr gut heiße.
Ja, das finde ich auch aus so unterschiedlichen Blickwinkeln super interessant. Also einmal spart es Zeit und Arbeit, aber auf der anderen Seite entsteht ja auch durch den Abschnitt so eine Durchmulchung, die dann wiederum total sinnvoll ist für den Rasen, ne? Also weil die abgeschnittenen Halme ja dann wieder neu düngen quasi.
Genau. Also der Rasen ist eigentlich auch, wird öfter gemäht, und das trägt auch zum Wachstum vom Rasen bei.
Ja. Absolut schön. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du und warum? Ja, witzige Frage, ich weiß.
Gartengerät, also grundsätzlich, ich habe es einfach gern sehr ordentlich. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht der Unkrautstecher, weil das was ist, was ich gar nicht mag im Garten beziehungsweise in schönen Pflanzflächen. Das soll einfach ordentlich ausschauen, und ja. Deswegen der Unkrautstecher.
Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
ist eigentlich eine schwierige Frage, aber grundsätzlich ist meine eigene Lieblingspflanze oder die Pflanze, die ich einfach wirklich schön und auch super vielfältig finde, die Felsenbirne. Warum? Also die hat einfach im Frühling eine wunderschöne weiße Blüte und bekommt dann im Sommer grünes Laub beziehungsweise auch Früchte, die essbar sind und genießbar sind. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Bärengehölz. Und im Herbst bekommt sie dann eine kupferorangene Verfärbung. Und somit hat sie eigentlich wirklich vom Frühling, von April bis November einen vollen Mehrwert im Garten. Ja. Und deswegen die Felsenbirne.
Okay, die Felsenbirne ist es. Wenn du, schauen wir mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft, wenn du einen Traum formulieren könntest für deine Arbeit als Landschaftsarchitektin oder aber auch nur an ein spezielles Projekt denkst, was würdest du gerne unbedingt noch umsetzen oder machen in Zukunft?
Ja, also ich glaube, die Landschaftsarchitektur, das ist einfach ein Tätigkeitsfeld, das in den nächsten Jahren noch sehr weiterentwickeln wird. Und man sieht das auch schon in den größeren Städten, dass eben sehr viele Dachbegrünungen gemacht werden. Und da gibt es auch das Feld der Fassadenbegrünung. Ich glaube, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und da sicher noch spannende Projekte hoffentlich auch auf mich zukommen werden, wo das Thema Fassadenbegrünung, wandgebundene Fassadenbegrünung, gebundene Fassadenbegrünung einfach ein Thema ist und das ist sehr spannend, weil das natürlich mit der Architektur einhergeht und es werden sicher auch in Zukunft spannende Projekte, die sicher sehr viel Spaß machen würden.
Oh ja, da machst du aber jetzt mal gerade eine ganz neue Tür auf, da müssen wir vielleicht nochmal eine komplette Folge drüber machen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ja, wir Menschen, wir stellen überall so viel Beton hin und irgendwie müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, das zu kombinieren oder der Natur da auch weiter Raum zu geben. Wie kann man das machen? Ein ultra großes Feld. Planst du dich in diese Richtung weiter zu spezialisieren oder da auch irgendwie, hast einfach offensichtlich großes Interesse dran?
Ja, also grundsätzlich ist es schon neben dem, dass wir Privatkunden bedienen, auch ein Thema mit öffentlichen Gärten. Und da wird natürlich das Thema, also Dachbegrünung schon sehr viel bespielt, aber das Thema Fassadenbegrünung, das ist einfach noch sehr jung. Und da wird sich einfach in den nächsten Jahren sehr viel tun. Und das ist einfach was mich persönlich auch sehr interessiert.
Ich bin sehr gespannt. Ich finde das auch ein richtig tolles, großes, wichtiges Thema. Okay, dann würde ich jetzt mal versuchen, zusammenzufassen, was du mir so erzählt hast. Und du kannst ja vielleicht dann nochmal sagen, was ich vergessen habe. Also, wenn ich meinen Garten planen möchte oder grundsätzlich, worauf ich achten sollte, ist, was sind meine Bedürfnisse? Wie will ich ihn gestalten und wo soll was hin? Was brauche ich? Eine Terrasse, eine Feuerstelle, vielleicht einen Teich? Wo soll die Bepflanzung hin? Etc. Dann sollte ich mir überlegen, was für einen Gartenstil möchte ich eigentlich haben? Soll er klar gegliedert sein? Soll er ein bisschen wilder sein? Vielleicht asiatisch? Wer weiß? Man kann sich alles ausdenken. Und drittens, was ist mein Standort? Wie sind die Verhältnisse da? Und wie muss ich entsprechend die Bepflanzung auch anpassen, damit das nicht schief geht? Dann bei Bestandsgärten ruhig auch loslassen können, um Raum zu machen für neue Ideen und neue Planung. Und das ganz große Thema, was wir hatten, ist, weniger ist oft mehr. Das bedeutet, Wiederholungen schaffen Symmetrie, dann wird es schön. Manchmal muss man Dinge loslassen, um Raum zu geben für ein bisschen Ruhe im Garten. Sehr, sehr wichtig. Bei kleinen Gärten achtet auf Höhenunterschiede. Die können Tiefe schaffen und Raum. Nicht zu viele Materialien und Akzente setzen. Mit Solitärgehölzen zum Beispiel oder Kletterpflanzen oder Deko-Elementen, die sehr schön sehen können. Genau. Und dann kommen wir noch zur Bepflanzung. Oh weia, da gibt's ja so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall in sonnigen Bereichen eher mit Gräsern und Lavendel zum Beispiel arbeiten. Die Fetthenne ist hilfreich, der Sonnenhut. Und wenn's schattig wird, dann gerne mit Farnen und Funkien. Und da dann auch wieder nicht zu viele unterschiedliche, sondern auch Wiederholungen machen das Bild schön. Das wären so meine Dinge, die ich mitgenommen habe. Hast du noch Ergänzungen?
Ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht.
Cool,
das ist sehr, sehr vielfältiges Thema, aber ein sehr, sehr schönes und spannendes Thema.
Jawohl. Stefanie, dann würde ich sagen, danke dir. Für alle, die zugehört haben, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare unter den Podcast, dort, wo ihr ihn hört. Oder schickt sie uns über Instagram zum Beispiel, über den Gardena-Kanal. Da freuen wir uns und antworten natürlich gerne und richten unsere nächsten Folgen darauf aus. Stefanie, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass wir einige Kunden oder Leute dazu inspirieren können oder inspiriert haben, den Garten neu anzugehen.
Ja, ich bin mir sicher, dass das so ist. Für alle, die jetzt zugehört haben, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euren Garten neu zu planen, wenn ihr möchtet, aber vor allen Dingen diesen Podcast zu abonnieren und ihm, wenn ihr möchtet, 5 Sterne zu geben. Das hilft uns sehr, um weiter zu wachsen und noch mehr Gartenfreunde zu erreichen. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Bis dahin.